SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch Ihnen einen schönen guten Morgen. Es passierte im Sommer, mitten in der Ferienzeit, am 12. August 2017. Es war ein Samstag. An der Baustelle der Oströhre des Bahntunnels in Rastatt gab am Südende plötzlich die Erde nach, die Gleise sackten ab. Was folgte, war Chaos für die Fernreisenden auf der Strecke Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe-Freiburg-Basel und für die Pendler entlang des Rheins. Die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden war 7 Wochen lang gesperrt. Nun, die Bauarbeiten sind seitdem vorangegangen und jetzt ist es gelungen, die 2017 verschüttete Tunnelbohrmaschine zu bergen. Laut Bahn wurde sie vollständig demontiert. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Sven Huck.
Die Baugrube ist laut Deutscher Bahn wieder frei, sodass nun an der Oströhre des Tunnels weitergebaut werden kann. Die Tunnelbohrmaschine Wilhelmine sei weg. Im August 2017 wurde die rund 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine verschüttet. Zunächst wurde sie aus statischen Gründen in Beton gegossen und im Boden gelassen. Um sie zu bergen, musste eine rund 200 Meter lange und 16 Meter tiefe Grube ausgehoben werden. Dann wurde die Maschine nach und nach zerlegt und abtransportiert. Die Inbetriebnahme des Bahntunnels Rastatt ist Ende 2026 geplant.
Die Bahn ist eine große Baustelle in Deutschland. Wenn sie nicht fährt, herrscht schnell Chaos. Ähnlich problematisch ist es, wenn Wasserstraßen gesperrt sind. An der Mosel ist das seit dem 8. Dezember zu beobachten, als die Havarie an der Schleuse in Müden passiert ist. 70 Frachter lagen fest. Nur durch einen Notbetrieb können die Schiffe jetzt nach und nach ihre Fahrt fortsetzen. Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Patrick Schnieder, hat im SWR deshalb eine schnellere Erweiterung der Moselschleusen gefordert. Schnieder sagte, die Verfahren zur Planung weiterer Kammern an 10 Schleusen dauere einfach zu lange. SWR-Reporterin Franziska Grote-Appel berichtet.
Durch den Unfall derzeit bei Müden werde klar, was es für die Industrie bedeute, wenn die Mosel blockiert sei. Patrick Schnieder sagte, die Blockade an der Moselschleuse in Müden hätte verhindert werden können, wenn dort bereits eine zweite Kammer gebaut worden wäre. Die Planung dazu gäbe es bereits seit Jahren. An 10 Moselschleusen sollte eine solche zweite Kammer gebaut werden. Bis jetzt wurden diese Pläne aber erst an 3 Schleusen umgesetzt. Der Verkehrsausschuss des Bundestags diskutierte gestern die Folgen der Sperrung und die Instandsetzungspläne. Mehr dazu heute Abend in der Sendung zur Sache Rheinland-Pfalz um 20.15 Uhr.
Die 5. Verhandlungsrunde im Tarifstreit bei Volkswagen zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ein Durchbruch lässt weiter auf sich warten. Hinter der Gewerkschaft IG Metall und dem Konzern liegt erneut eine durchverhandelte Nacht ohne Ergebnis. Aus Hannover berichtet unser Reporter Torben Hildebrandt.
Kräftezehrend und herausfordernd sei das, heißt es aus Verhandlungskreisen. Nicht nur der Schlaf fehlt, sondern auch ein Durchbruch. Zwar arbeite man an guten Lösungen, ob am Ende dieser Marathonverhandlung aber auch ein Ergebnis steht, ist weiter offen. Es geht um die Frage, wie VW Milliarden einsparen kann. VW hat im Moment zu viel Personal und nicht ausgelastete Fabriken, weil nicht genug Autos gekauft werden. Die IG Metall und die VW-Betriebsräte würden ein Sparpaket mittragen und auch Einschnitte beim Geld hinnehmen. Dafür, sagt die Arbeitnehmerseite, müssen aber alle Werke erhalten bleiben. Werke, für die zu wenig Aufträge da sind, das macht die Verhandlungen so schwierig.
Die selbsternannten Klimaretter der sogenannten letzten Generation haben in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit gesorgt und für jede Menge Ärger, weil die Aktivisten immer wieder Flughäfen lahmgelegt, Straßen und Kreuzungen blockiert haben. Das Klimabündnis will sich jetzt umbenennen. Die Mitbegründerin und Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, begründet das in einem Spiegel-Interview mit dem schnellen Fortschreiten der Erderwärmung. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Gerald Pinkenburg.
Die Lage eskaliert vor unseren Augen, sagt Carla Hinrichs. Und weil sie wohl sicher nicht mehr die letzte Generation vor den Kipppunkten des Klimas sei, will die Gruppe jetzt auch nicht mehr so heißen. Auflösen will man sich aber nicht. Es werde etwas Neues, etwas Großes entstehen, sagte Hinrichs in dem Interview. Wie sich die Gruppe jetzt nennen will, wollte Hinrichs noch nicht verraten. Die letzte Generation war nach einem Klimahungerstreik in Berlin entstanden. Seit Anfang 2022 machte sie immer wieder mit Blockadeaktionen von sich reden. Aktivisten klebten sich auf Straßen und Flughafenlandebahnen fest. Zu Beginn des Jahres kam schon eine Wende und ein Ende der Klebeaktion.
In der Europäischen Union ist die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Das hat die Chefin der Europäischen Asylbehörde Gregori den Funke-Zeitungen gesagt. Bis Jahresende werden es demnach etwa 1 Million, ein Rückgang von gut 100.000 Anträgen. Das wichtigste Hauptzielland mit gut 1/4 der Anträge ist laut Asylagentur weiterhin Deutschland. Die Zahl der Anträge bei uns ist laut Bundesamt für Migration aber im Vergleich zum Vorjahr besonders stark zurückgegangen, nämlich um rund 29% auf gut 216.000. In mehreren US-Bundesstaaten breitet sich die Vogelgrippe H5N1 bei Kühen aus. Kalifornien hat jetzt die Vogelgrippe-Notlage erklärt, um die weitere Verbreitung in Milchviehbetrieben einzudämmen. Aus Los Angeles berichtet unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
645 Herden sind befallen. Alleine die Hälfte der Meldungen stammt aus den letzten 30 Tagen. In Kombination mit Hitzestress waren im Spätsommer viele Tiere an den Folgen der Infektion verendet. Menschen haben sich bisher in erster Linie durch engen Kontakt mit befallenen Kühen angesteckt. Das Virus vermehrt sich in den Tieren vor allem im und auf dem Euter und gelangt so auch in die Rohmilch. Beim Pasteurisieren wird es zerstört. Eine unmittelbare Gefahr für Konsumenten besteht nicht. Forscherinnen und Forscher haben allerdings kürzlich eine Studie veröffentlicht, wonach potenziell eine einzige Veränderung im Erbgut des Virus ausreichen könnte, um es besser an den Menschen anzupassen.
Kurz vor Weihnachten hat das Institut der Deutschen Wirtschaft wieder den sogenannten Kartoffelsalat-Index ausgerechnet, also um wie viel teurer der Kartoffelsalat geworden ist. Auf Mayonnaise-Basis liegt der Durchschnittspreis bei 7,29 Euro. Damit liegt der Kartoffelsalat-Index über der Inflationsrate, ist also stärker gestiegen als die durchschnittlichen Preise. Besonders teuer ist Kartoffelsalat in Rheinland-Pfalz in der Moselregion. Deutlich günstiger ist die Essig-Öl-Variante. Bundesweit ist mehr als jeder dritte Haushalt zu Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wieder dicke Wolken, ab und zu Regen, zuerst noch mild. Höchsttemperaturen heute 9 Grad auf der Alp und in Hunsrück, 13 Grad an der Ahr und bis 14 Grad im Pfälzerwald. Im Laufe des Nachmittags wird es allmählich kälter. Im Bergland geht der Regen dann in Schnee über.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wie kann man das Bundesverfassungsgericht stärker vor politischer Einflussnahme schützen und die Unabhängigkeit der Richter absichern? Darüber haben die ehemaligen Ampelparteien SPD, Grüne, FDP und die Union lange diskutiert. Gemeinsam beschlossen haben sie eine Änderung des Grundgesetzes. Wichtige Regelungen für das oberste deutsche Gericht werden zukünftig in der Verfassung verankert. Der Bundestag wird am Vormittag darüber abstimmen, die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Pläne steht. Aus Berlin berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Wenn Doris König in ihrer kaminroten Robe das Wort ergreift, hat das Gewicht.
Dann ergeht folgendes Urteil im Namen des Volkes. Erstens, die Verfahrensweise.
König ist Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes. 16 Richter arbeiten in Karlsruhe. Ihre Unabhängigkeit will eine breite Mehrheit im Bundestag stärker schützen.
Wir haben in Thüringen gesehen, dass man rechtzeitig vorsorgen muss,
sagt Till Steffen von den Grünen. In Thüringen besitzt die AfD seit der Landtagswahl im Herbst, bei der sie stärkste Partei wurde, eine Sperrminorität. Das heißt, sie kann wichtige Entscheidungen blockieren. Beispielsweise die Wahl neuer Richter für das Landesverfassungsgericht. Steffen verweist auch auf das warnende Beispiel Polen, als die PiS-Partei an der Macht war.
Die PiS-Regierung hat letztlich dafür gesorgt, dass das bisherige Gericht seine Arbeit gar nicht weitermachen konnte. Sie haben einfach zusätzliche Richter benannt, obwohl sie dazu nicht befugt waren, und haben dadurch dafür gesorgt, dass das Gericht nicht mehr eingreifen konnte.
Die Parteien der ehemaligen Ampel, SPD, Grüne und FDP, haben sich mit der Union darauf verständigt, die Schutzmauern um das Verfassungsgericht zu erhöhen. Wichtige Regeln werden künftig im Grundgesetz verankert. Die Zahl der Senate und der Richter, 12 Jahre Amtsdauer und die Altersgrenze 68. Außerdem sind die Entscheidungen bindend. Es bestand Handlungsbedarf, betont Ansgar Heveling, der Justiziar der Unionsfraktion.
Es gibt ein Risiko, wenn die Regeln fürs Bundesverfassungsgericht nur in einem einfachen Gesetz niedergelegt sind. Dann kann eine Parlamentsmehrheit das auch einfach verändern.
Um das Grundgesetz zu ändern, liegt die Hürde deutlich höher. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Ebenfalls künftig festgeschrieben, Richter führen die Amtsgeschäfte so lange weiter, bis ein Nachfolger gewählt worden ist. Das soll die Arbeitsfähigkeit des Gerichtes sicherstellen. Die Wahl neuer Verfassungsrichter findet abwechselnd im Bundestag und im Bundesrat statt. Radikale Parteien könnten das Verfahren dort blockieren. SPD, Grüne, FDP und die Union haben sich deshalb zusätzlich darauf geeinigt, eine Öffnungsklausel ins Grundgesetz zu schreiben. Das heißt, gibt es im Bundestag eine Dauerblockade, kann der Bundesrat bei der Wahl einspringen und umgekehrt. Eine gute Lösung findet der CDU-Politiker Heveling.
Das heißt auch nicht, dass das jetzt eine konkrete Gefahr ist und das jetzt schnell passieren kann. Aber solche Regelungen sind ja darauf ausgerichtet, etwas zu lösen oder etwas vorwegzunehmen, was einfach mal passieren könnte.
Die AfD hält die Grundgesetzänderung für überflüssig. Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel wirft den ehemaligen Ampelpartner und der Union vor, die AfD auszugrenzen.
Dass es wirklich eigentlich dem Fass den Boden aushaut.
Es geht hier nicht um eine Lex AfD, betont der Grüne Till Steffen.
Sondern es ist eine Regelung, die sich gegen verfassungsfeindliche Parteien richtet, welche auch immer kommen mögen.
Die Mehrheit für die Grundgesetzänderung ist sicher. Nach dem Bundestag müsste dann noch der Bundesrat zustimmen.
Und die Abstimmung im Bundestag, die ist dann am Vormittag. Der Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Verfassungsfeinden ist ein Thema von Bedeutung am heutigen Donnerstag, den 19. Dezember. Es gibt aber noch mehr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Atomausstieg setzt seine Arbeit fort und befragt weitere Zeugen. Den Abgeordneten Rede und Antwort stehen muss der ehemalige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Patrick Greichen. Die Opposition bezweifelt, dass ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke nach Beginn des Ukraine-Kriegs ergebnisoffen geprüft wurde. Hans-Joachim Viehweger.
Bezüge zu Ex-Staatssekretär Patrick Greichen finden sich vielfach in den Akten, mit denen sich der Untersuchungsausschuss Atom beschäftigt. So heißt es in der Anforderung eines Vermerks von der zuständigen Fachabteilung für Strom im Wirtschaftsministerium. Patrick bittet insbesondere darum, darzustellen, wie wir auch ohne die drei in Rede stehenden Atomkraftwerke die Versorgungssicherheit sichern können. Dabei hatte Minister Habeck kurz zuvor zugesagt, einen möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ergebnisoffen zu prüfen.
In Brüssel findet heute der letzte reguläre EU-Gipfel in diesem Jahr statt. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen vor allem über die Zukunft der Ukraine-Unterstützung debattieren, angesichts der Tatsache, dass Donald Trump im Januar das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Paul Vorreiter.
An der Diskussion am Vormittag nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Der hatte gestern Abend bereits die Chefs sowie Außenminister der wichtigsten NATO-Länder in Brüssel getroffen und dabei unter anderem mehr Flugabwehrsysteme gefordert. Beim Gipfel heute haben die Staats- und Regierungschefs auch Gelegenheit, über die Entwicklungen in Syrien zu sprechen. Vor allem darüber, wie die EU einen geordneten politischen Prozess in dem Land unterstützen kann, bei dem auch die Rechte der einzelnen Minderheiten geschützt werden. Die Europäische Union und auch mehrere einzelne europäische Staaten haben damit begonnen, ihre diplomatischen Kontakte nach Damaskus zu reaktivieren.
Während in Brüssel die EU-Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zusammensitzen, findet in Moskau, ja man muss es so sagen, die große Putin-Propagandashow statt. Der russische Präsident wird mehrere Stunden lang Fragen von Bürgern und Journalisten beantworten. Der direkte Draht heißt das alljährliche Großereignis, das wie jedes Jahr von den großen Fernsehsendern in Russland in voller Länge übertragen wird. Jürgen Buch.
Schon seit dem 8. Dezember konnten die Menschen in Russland ihre Fragen an Wladimir Putin auf einer Internetseite einreichen. Sein Sprecher Dmitri Peskow hat erklärt, dass das Staatsoberhaupt gestern und vorgestern die schon eingegangenen Fragen studiert und wichtige Informationen zusammengestellt hat, um darauf einzugehen. Mehr als 1,5 Millionen Fragen, Bitten und Klagen sind nach offiziellen Angaben vorab zusammengekommen. Nicht nur auf der Internetseite, sondern auch in den Callcentern, die extra für den direkten Draht eingerichtet worden sind. Außerdem konnten auch Videos mit Fragen gepostet werden.
Im Fall Pellicot wird heute Vormittag ein Urteil erwartet. Die Französin Gisèle Pellicot wurde jahrelang von ihrem Mann mit Medikamenten betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Ihm drohen 20 Jahre Haft. Neben ihm stehen 50 weitere Männer vor Gericht, die an dem Missbrauch beteiligt gewesen sein sollen. Nach Baden-Württemberg und zu einem Aufregerthema. Es geht um die geplante Schließung von 18 Notfallpraxen. Rund 90.000 Patienten wären davon betroffen. Heute findet in Stuttgart ein Treffen statt. Vertreter von 18 baden-württembergischen Städten wollen erfahren, wann ihre Notfallpraxen geschlossen werden sollen. Matthias Staus.
Die Kassenärztliche Vereinigung, kurz KV, und das Sozialministerium haben zu dem Austausch eingeladen. Die KV hatte im Oktober mitgeteilt, dass die Notfallpraxen in Aachen, Ettlingen, Neuenburg und 15 anderen Städten schließen sollen. Grund sei der Ärztemangel. Die Oberbürgermeister und Bürgermeister kritisieren die Pläne und sehen eine Gefahr für die Gesundheitsversorgung. Seit Wochen versuchen sie, die Schließungen doch noch zu vermeiden.
Die Stadt Trier gedenkt heute der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren. Bei den Luftangriffen vor Weihnachten 1944 starben mindestens 420 Menschen. Martin Schmidt.
Etwa 80 britische Flugzeuge warfen am 19. Dezember 1944 bis zu 400 Bomben auf die Stadt. Weitere schwere Angriffe folgten dann in den darauffolgenden Tagen. Auch an Heiligabend wurde Trier bombardiert. Weite Teile der Trierer Altstadt wurden zerstört. Der Großteil der Bevölkerung musste die Stadt zuvor auf Anordnung der NS-Gauleitung verlassen. Zum 80. Jahrestag des Angriffs gedenkt die Stadt Trier der Opfer heute Nachmittag mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Gangolf am Hauptmarkt und am Abend findet dann ein Gedenkkonzert des Philharmonischen Orchesters im Theater statt.
Und wir kommen nochmal zurück zur Bundespolitik, zur Arbeit im Bundestag. Die Abgeordneten haben heute noch einiges wegzuarbeiten. Unter anderem wird ja über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts abgestimmt. Jan-Frederik Willems hat sich Gedanken darüber gemacht, was die 733 Abgeordneten jetzt noch antreibt. So kurz vor Weihnachten und so kurz bevor der Bundestag am 23. Februar neu gewählt wird.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wow, was für eine Tagesordnung. Um 9 Uhr beginnt heute die Bundestagssitzung mit dem wichtigen Themenpunkt Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Demokratiefeinden. Und nach dem Brocken geht's intensiv weiter. Steuererleichterungen, Bundeswehreinsätze, Küstenschutz und zu guter Letzt die deutsche Venezuela-Politik. Dann, erst gegen Mitternacht, ist Schicht im Schacht. Einiges von dem, was da heute besprochen wird, wird noch verabschiedet. Einiges ist aber auch dazu verdammt, als Anekdote in den Archiven zu verschwinden. Warum also tun sich die Parlamentarier das noch an? So kurz vor Heiligabend, wenn die Weihnachtsmärkte draußen doch so sehr locken. Bei manchen ist der Grund wahrscheinlich der Selbsterhaltungstrieb. Der nächste Bundestag wird knapp 100 Mitglieder weniger haben als der aktuelle. Und da wollen jetzt im Endspurt natürlich alle nochmal alles geben, um eine Duftmarke für den Wiedereinzug zu setzen. Uns kann es ja recht sein, wenn gute Politik und spannende Debatten dabei rumkommen.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.